are family, der Familiengesundheitspodcast der IKK Südwest.
Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Mein Name ist Martina Straten und ich habe eine Frau zu Gast, deren Geschichte voller Wunder steckt, finde ich, und die unfassbar viel zu erzählen hat über ein ganz, ganz großes Thema. Ein Thema, das sehr kontrovers immer wieder diskutiert wird und ich kann dieses ganze Theater in Anführungsstrichen gar nicht so verstehen, weil ich finde, dass es eigentlich nur eine logische Lösung dafür geben könnte. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen zu Tamara Schwab, die 31 Jahre alt ist und mit einem Spenderherz lebt. Liebe Tamara, schön, dass du da bist. Wir sagen du, oder?
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf heute.
Ich habe dein zweites Buch gelesen und das heißt Dein Herz, mein Herz. Und ich bin so berührt gewesen zwischendurch, dass ich echt mich konzentrieren musste, nicht zu weinen, weil du es so toll beschreibst und du hast immer noch eine gewisse Leichtigkeit, die es schafft, dass wir nicht ganz abstürzen, wenn wir deine Geschichte hören. Wirklich. Du lebst jetzt seit wann mit dem Spenderherz?
Seit 3,5 Jahren habe ich jetzt mein Spenderherz. Mhm.
Magst du uns mal erzählen, wie alles angefangen hat? Das große Thema heute bei uns ist Organspende. Ich habe es ja eben schon angeschnitten. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich finde es, ehrlich gesagt, gibt es eigentlich auch nichts Größeres, als jemandem zu helfen. Wenn, für mich jetzt, wenn mein Leben erlischt, dann gibt es ja vielleicht noch Organe, mit denen ich helfen könnte. Und für mich ist das gar keine Frage. Aber ich weiß, dass es eine große Frage in Deutschland ist, in anderen Ländern komischerweise auch nicht so. Aber wir haben irgendwie zu kämpfen, finde ich. Und deshalb ist es toll, dass du hier bist und uns heute über deine Geschichte erzählst. Kannst du mir mal sagen, wie alles angefangen hat? Fangen wir einfach mal vorne an. Ich glaube, das war 2016, ne?
Ja, genau, richtig. Ich war gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ich habe gerade eben ein Jobangebot bekommen. Also ich war jetzt genau in dieser Phase zwischen Studium und Beruf. Habe mich da total drauf gefreut, jetzt endlich loslegen zu können, endlich im Berufsleben zu starten. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich von heute auf morgen im Prinzip so einen Druck auf der Brust die ganze Zeit hatte, eine innere Unruhe. Ja, und das Gefühl hatte, da passt irgendwas nicht gerade bei mir in der Brust. Bin dann nach einer Weile zu meinem Hausarzt gegangen, der ein Langzeit-EKG gemacht hat und mich sofort zum Kardiologen weiterverwiesen hat, weil ich Herzrhythmusstörungen hatte. Mhm. Und dieser Kardiologe, also bis man da einen Termin bekommt, das dauert ja auch mal ein bisschen. Also ja. Das waren dann trotzdem nochmal 6 Wochen dazwischen, in denen ich ganz normal weitergelebt habe, meinen Sport gemacht habe und alles. Und erst dann diese 6 Wochen später, nachdem ich dann beim Kardiologen war, wusste ich, dass ich eine Herzmuskelentzündung wohl habe, die ich wohl durch krank Sport machen mir eingefangen habe. Und die sorgt für diese Herzrhythmusstörungen.
Und dann ist das ja. Haben ja ganz viele Leute, also das passiert vielen Menschen, die zu früh wieder anfangen, ihren Sport zu machen. Da kann es auch nur 1-2 Fußballspiele sein oder ein hartes Training, was dann das Herz in Mitleidenschaft zieht und dann gibt es diese berühmte Herzmuskelentzündung. Die wird dann wie behandelt normalerweise?
Je nachdem, wie stark sie ausfällt. Also bei mir hieß es damals, ich darf jetzt erstmal für eine Weile nicht arbeiten. Also ich habe insgesamt 2 Monate Arbeitsverbot bekommen und ich durfte insgesamt sogar 1,5 Jahre keinen Sport mehr machen, damit das Herz genügend Zeit hat zu verheilen, damit alles dann gut ist und nichts mehr passieren kann mit dem Herz oder dass irgendwelche Langzeiterscheinungen oder Langzeitfolgen daraus gezogen werden. Und ja, dann durfte ich nach 2 Monaten wieder das Arbeiten anfangen und nach 1,5 Jahren habe ich dann wieder mit dem Sport angefangen.
Aber wie ich las, war dann 2018, fielst du quasi mit dem plötzlichen Herztod im Fitnessstudio vom Rad, oder? War das so? Ja. Das war so, ne? Das war diese Geschichte, ne? Ja.
Richtig. Also ich hatte gerade mal 2 Monate, glaube ich, wieder mit dem Sport angefangen und hatte auch keine Probleme eigentlich. Also ich weiß noch, ich bin direkt im November, habe ich glaube die Sportfreigabe bekommen, Ende November. Dann habe ich im Dezember an Silvester bin ich 10 Kilometer mal schnell gelaufen. Also es ging echt gut, dafür, dass ich 1,5 Jahre keinen Sport gemacht hatte. Und nochmal 4 Wochen später, am 28.01.2018, war ich im Fitnessstudio trainieren am Fahrrad und habe plötzlich wohl gefährliche Herzrhythmusstörungen bekommen. Und so gefährlich, dass mein Herz nur noch gezittert hat, nicht mehr richtig gepumpt hat. Also ich hatte Herzrhythmusstörungen, kam ins Kammerflimmern und dadurch wurde ich ohnmächtig, bin vom Fahrrad runtergefallen und kurz danach hat das Herz ganz aufgehört zu schlagen. Und damit hatte ich einen plötzlichen Herztod, so nennt man das.
Die haben dir dann einen Defibrillator implantiert, ne? Das setzt man dann, also so wie man die kennt, die man so aufsetzt von außen, gibt es die aber auch dann von innen, oder?
Ja, also erstmal haben sie mich reanimiert.
Ja, ja, ja.
Als ich im Fitnessstudio war und ich hatte das große Glück, dass damals 2 Medizinstudenten, ein Polizist und ein Rettungssanitäter dort auch trainiert haben und sofort erkannt haben, was da passiert und mich eben 45 Minuten lang reanimiert haben, bis dann endlich der Notarzt mit dem Defibrillator, mit dem externen Defibrillator da war. Und bin zweimal oder dreimal defibrilliert worden, ins künstliche Koma versetzt worden und ins Krankenhaus gebracht worden. Und nach einem Tag kam ich dann aus dem Koma wieder zurück. Gott sei Dank ohne bleibende Schäden, was ja schon fast einem Wunder gleicht bei 45 Minuten Reanimation. Und dann hieß es, ich bekomme einen Defibrillator implantiert, damit sowas eben zukünftig nicht mehr passieren kann. Und das ist dann 5 Jahre später passiert.
Ich wollte gerade fragen, hast du dich damit sicher gefühlt? Hast du dann gedacht, okay, jetzt kann ja nichts mehr passieren, jetzt habe ich ja das Ding quasi ständig bei mir?
Na, also mir ist es damals als Lebensversicherung verkauft worden. So nach dem Motto, ja, wenn das Ding drin ist, dann passiert dir das nicht mehr und dann kann dir gar nichts mehr passieren. Und ich habe da auch erstmal vertraut und es war auch soweit erstmal in Ordnung. Mir ist aber auch gleichzeitig gesagt worden, das wird mir wahrscheinlich nie wieder passieren. Das war jetzt eine Einmalerscheinung und wahrscheinlich habe ich diesen Defibrillator nur zur Sicherheit. Mhm. Aber er wird wahrscheinlich nie in Verwendung kommen. Und ja gut, und damit war das für mich auch erstmal okay und ich habe versucht, mich jetzt mit der neuen Situation zu arrangieren, weil wenn man einen Defibrillator implantiert bekommt, ist man gleichzeitig auch zu 50% schwerbehindert.
Okay. Was ja in deinem Alter bestimmt auch so ein Moment war, wo du geschluckt hast, oder?
Also, ja, total. Also alleine schon erstmal zu verstehen, dass man im Prinzip ja schon fast 45 Minuten lang tot war, also keinen Puls mehr hatte, dass man reanimiert worden ist, dass man gerade so überlebt hat und jetzt plötzlich einen Defibrillator trägt, der einen zu einer schwerbehinderten Person macht und natürlich auch irgendwie mit Einschränkungen verbunden ist. Das macht was mit einem. Ich war da gerade 24 Jahre alt, bin gerade 25 dann schon geworden. Aber trotz allem, es waren Themen, mit denen man normalerweise in dem Alter eben nicht konfrontiert ist und muss erstmal begreifen, was da passiert ist.
Hast du Erinnerungen an diese Zeit, wo du diesen Herzstillstand hattest, wo dieser Herztod stattfand?
Nee, also bei dem tatsächlich nicht. Mir fehlt der komplette Tag. Also es war ein Sonntagabend und ich kann mich an den kompletten Sonntag nicht mehr erinnern. Aber das blieb ja nicht der einzige plötzliche Herztod. An den zweiten kann ich mich deutlich genauer erinnern.
Der kam dann genau 6 Monate später, oder? In Ibiza. Das war doch die Szene, ne?
Genau, ja, also 7 Monate oder 6 Monate, du warst in dem Dreh, genau, richtig.
Und da bist du am zweiten Tag im Frühstücksraum vom Hotel zusammengebrochen und dann ist dieses Ding angesprungen.
Ja.
Und das fand ich ganz schrecklich, als ich das las, weil ich hätte nicht gedacht, dass das so schmerzhaft ist. Das muss ja unfassbar schmerzhaft gewesen sein, als er dich quasi zurückholen wollte.
Ja, ich hatte tatsächlich auch keiner darauf vorbereitet. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich immer noch echt schwierig, dass ich nicht wirklich darüber aufgeklärt worden bin, was das eigentlich bedeutet, so einen Defibrillator in sich zu tragen. Die meisten Menschen sind ohnmächtig, wenn dann der Defibrillator einsetzt. Also da sind die Herzrhythmusstörungen schon so schlimm gewesen, dass man schon nicht mehr das Bewusstsein hat. Aber gerade wenn man ein junger Mensch ist, dann kann es schon passieren, dass man noch bei Bewusstsein ist. Und genauso war es bei mir. Also ich habe gerade eben, war ich im Frühstücksraum, habe gefrühstückt, plötzlich Herzrhythmusstörungen bekommen und gemerkt, da stimmt was nicht. Und in dem Moment kam aber schon der erste Elektroschock von meinem Defibrillator. Und dann der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte innerhalb von, ja, vielleicht einer Minute oder Minute 30, sowas in dem Dreh. Und wenn jemand schon mal an so einen Elektrozaun gefasst hat, dann kann man sich so im Groben vorstellen, wie sich sowas anfühlt. Allerdings ist das, glaube ich, nochmal um einiges stärker und eben mitten in der Brust. Dieser Elektroschock, den man da bekommt. Und ja, für mich war das unglaublich traumatisierend.
Die Ärzte haben zu dir gesagt, das Ding hat doch gemacht, was es sollte. Also du sollst dich nicht so anstellen, in Anführungsstrichen. Es wäre doch, hätte doch alles gut geklappt. Aber du, für dich war das wirklich auch eine traumatische Situation, ne?
Ja, also man muss noch dazu sagen, er hat 5-mal geschockt, ja. Allerdings bin ich trotzdem ohnmächtig geworden und mein Herz ist trotzdem stehen geblieben und also ich musste trotzdem reanimiert werden. Und damit hat er meines Erachtens nach seinen Job nicht richtig gemacht.
Stimmt.
Er war ja als Lebensversicherung verkauft worden.
Genau, das ist so manchmal so mit den Lebensversicherungen, weißt du.
Ja, genau. Dann, wenn man sie braucht, dann zahlen sie nicht, so ungefähr.
Also Fakt ist, du kamst dann ins Krankenhaus, bist dann da 3 Wochen geblieben und als du dann entlassen wurdest, hast du erneut so gefährliche Rhythmusstörungen bekommen. Ja. Und das war dann, warst du, glaube ich, in Kempten, ne? Da warst du bei Freunden und da ist das schon wieder passiert. Ich bewundere dich dafür, dass du noch nach Ibiza geflogen bist, dass du nach Kempten bist. Hast du keine Angst gehabt? Hast du gerade dann in fremden Situationen, in einer fremden Umgebung? Das finde ich großartig, dass du gesagt hast, ich lasse mich doch von dem blöden Herz hier nicht tyrannisieren.
Ja, ich glaube, ich war mir an der einen oder anderen Stelle noch nicht bewusst, wie gefährlich es für mich ist. Also dieser erste Herzstillstand, ja, der war schlimm, aber es hieß ja dann auch, ja, das wird nicht nochmal passieren und du sollst jetzt auch wieder mit Sport anfangen und allem drum und dran. Von daher habe ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wahrgenommen, dass es wirklich gerade noch gefährlich ist. Diese Herzrhythmusstörungen sind ja auch immer unter Belastung entstanden. Mhm. Und so dachte ich mir, ja, Mensch, fährst du nach Ibiza, da entspannst du, da machst du nichts. Das kann ja nur gut sein fürs Herz. Also bin ich damals eben nach Ibiza geflogen. Und Kempten, ja gut, ich hatte eine Fernbeziehung nach Kempten. Also ich war einfach bei meinem Freund. Und wenn die Liebe da ist, dann lässt man sich da auch nicht von abbringen. Und fährt halt dahin.
Die Ärzte haben dann diese Stellen im Herz verödet, die für diese Herzrhythmusstörungen verantwortlich waren. Das sah erstmal alles ganz gut aus. Aber ein halbes Jahr später wieder Rettungswagen, wieder Krankenhaus. Und das ging die darauf folgenden Jahre so. Ins Krankenhaus rein, aus dem Krankenhaus raus. Immer wieder dasselbe Spiel. Mhm. Was ich dann ganz bezeichnend fand, war die Tatsache, dass irgendwer dann mal rausgefunden hat, dass das nicht nur diese Herzrhythmusstörungen waren, weil es irgendwie vom Sport oder irgendwas war, sondern du hast da eine genetische Veranlagung zu gehabt. Ja. Warum ist denn kein Mensch darauf gekommen, das vorher mal zu checken? Ich meine, du warst bei so vielen Kardiologen. Ich will jetzt nicht die Zunft angreifen, aber das ist dann schon bitter, finde ich. Ja, wie viele Jahre hat es gedauert?
Insgesamt waren es 5 Jahre.
Das ist echt.
5 Jahre hat es gedauert, bis endlich ein Arzt, und ich glaube, es war, weiß gar nicht, der 15. oder 16. in der Reihe. Und man muss dazu sagen, ich war wirklich bei den Besten der Besten in dem Gebiet. Aber ja, irgendwie kam keiner auf die Idee, mal eine läppische Blutuntersuchung zu machen, also einfach nur Blut abzunehmen und mal die Gene zu testen, bis auf eben diesen Arzt. Und dann kam heraus, dass ich eben nicht krank Sport gemacht habe, also auch nicht selber schuld bin an meiner Erkrankung. Das war ja auch ein Thema, das mich lange begleitet hat, dass ich irgendwie selber schuld dran bin an allem, sondern ich habe einen genetischen Defekt in mir drin, der dafür sorgt, dass mein Herz von selber Stück für Stück vernarbt und diese Vernarbungen führen immer wieder zu diesen Herzrhythmusstörungen.
Hat dich das belastet, dass du gedacht hast, ich habe das selber verursacht, ich hätte auf mich aufpassen müssen? Du bist damit ja jahrelang rumgelaufen.
Ja, extrem. Und nicht nur, dass ich jetzt dieses Leben führen muss aufgrund dieses Fehlers, sondern dass ich mein ganzes Umfeld damit reingezogen habe. Also ich dachte ja immer, Mensch, ich bin schuld, dass bei meinem Papa, bei meinem ersten Herzstillstand die Polizei vor der Tür stand und ihm gesagt hat, dass seine Tochter im Koma liegt und sie nicht wissen, ob ich nochmal aufwache. Oder dass meine Eltern die ganze Zeit Angst um mich haben mussten. Das waren schon so Themen, die mich lange beschäftigt haben und wo ich mir lange ein schlechtes Gewissen eingeredet habe. Und dadurch war das, glaube ich, sogar fast ein Stückchen Erleichterung, als ich dann wusste, dass es ein genetischer Defekt ist und ich eigentlich gar nichts dafür kann.
Das verstehe ich. Wie bist du dann damit umgegangen? Hast du, als ihr dann wusstet, dass es eine genetische Disposition gibt, gab es da andere Behandlungsmöglichkeiten oder hat das eigentlich nichts geändert?
Es gab nicht viel anderes. Also den Defibrillator, den hatte ich schon. Man kann Gene nicht heilen. Also damit war auch klar, dass die ganzen anderen Therapien, die ich vorher ausprobiert habe, nutzlos waren, weil was genetisch falsch ist, das kann man nicht verändern. Das Einzige, was mir gesagt wurde, ich darf mein Leben lang keinen Sport mehr machen. Also mit dieser Diagnose hatte ich für immer mein Sportverbot aufgeschrieben bekommen. Und klar, gleichzeitig waren dann auch noch die Gedanken da, denn wenn das genetisch ist, dann muss das ja irgendjemand anderer bei uns auch haben. Und so ist dann auch meine komplette Familie getestet worden und es kam raus, dass mein Vater ebenfalls diesen Gendefekt hat, von dem er aber nichts wusste. Er merkt es auch nicht. Er hat damit keine Probleme, aber er hat es eben an mich weitergegeben und bei mir hat sich so extrem geäußert.
Kein Sport ist die eine Sache, aber du hattest diese Aussetzer ja auch im Ruhezustand. Ich meine, du musst doch eigentlich mit einer ständigen, dein Leben muss doch eigentlich aus Angst bestanden haben. Also dass wieder was passiert, dass du umfällst, dass der Defi anspringt, dass es Schmerzen macht, dass es vielleicht irgendwann einfach Nacht bleibt. Also dass du nicht zurückkommst.
Ja, klar. Ich wusste nie, wann springt der Defi an. Das kann von einer Sekunde auf die nächste sein. Ich wusste nie, wann Herzrhythmusstörungen sind. Wenn Herzrhythmusstörungen waren, hatte ich pure Panik, wenn ich vor allem alleine war. Ich hab mir dann immer wieder Dinge überlegt, wie ich es schaffen kann, alleine zu sein, ohne dass ich in Gefahr bin sozusagen. Immer wenn ich Herzrhythmusstörungen hatte, zum Beispiel wenn alleine war, habe ich zumindest die Balkontür aufgemacht und hatte eine Apple Watch, weil ich wusste, okay, diesen einen Knopf, den kann ich noch drücken und die Rettungssanitäter könnten zur Not irgendwie dann reinkommen oder die Terrassentür aufgelassen und dann können die durch die Terrassentür reinkommen. Und lauter solche Gedanken haben mich im Prinzip tagtäglich verfolgt und ich wusste im Prinzip nie, wann kommt der nächste Vorfall.
Kein Sport, keine Belastung bedeutet das auch keine Kinder, keine Schwangerschaft, keine Geburt?
Das war zu dem Zeitpunkt, also erstens war es für mich überhaupt kein Thema. Mhm. Da war ich noch zu jung für oder da war das einfach, hatte ich noch keine Gedanken mir dazu gemacht gehabt. Aber klar, ich glaube, dass mein damaliges Herz das wahrscheinlich in dem Moment nicht ausgehalten oder nicht gepackt hätte.
Ich meine, ich habe das gefragt, weil das macht ja auch was mit deiner Zukunft. Ne? Also ich meine, du hattest diesen Schwerbehindertenausweis, du hast dich nicht gesund gefühlt. Hast du da auch, was deine Partner und dein Liebesleben angeht und deine Bindungssituation, hast du da Angst gehabt? Wolltest du das überhaupt? Hast du gesagt, boah, nee, das kann ich alles gar nicht? Bist du auf Menschen getroffen, die gesagt haben, Liebe gilt und es ist alles, was zählt und Hauptsache, wir sind zusammen.
Ich muss schon sagen, also der Freund aus Kempten damals war schon eine sehr starke Unterstützung und hat vollstes Verständnis für mich gehabt und ist dann diesen Weg mit mir mitgegangen. Und genauso auch meine Familie, mein Bruder und so weiter, meine Freunde. Ich muss aber sagen, dass ich also zu dem Zeitpunkt keine riesengroßen Zukunfts Pläne gebastelt habe. Also für mich war jetzt erstmal wichtig, zu überleben.
Ich wollte es gerade sagen, genau, ja.
Ja, das war in dem Moment das Wichtigste und alles andere war erstmal zweitrangig.
Wann kam die Diskussion auf, dass es vielleicht helfen könnte, wenn du ein Spenderherz bekommst?
Das allererste Mal ist es tatsächlich beim zweiten Herzstillstand gesagt worden oder ist dieses Thema mal erwähnt worden. Allerdings mit der Aussage, wenn überhaupt, kommt es sowieso erst in vielen, vielen Jahren in Frage.
Warum?
So. Ja, weil damals das Herz noch viel zu gut, in einem viel zu guten Zustand war, okay, zu dem Zeitpunkt. Es war nur, ja, es könnte sein, dass das vielleicht mal kommt, aber momentan sind wir noch nicht so weit. Und ja, und dann hatte ich, also dann bekam ich ja dann nach vielen Jahren diese echte Diagnose, die wahre Diagnose. Und nochmal ein halbes Jahr später hatte ich wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen, bin wieder notfallmäßig ins Krankenhaus gekommen. Und nachdem ich ins Krankenhaus kam, habe ich eine OP nochmal bekommen. Also da ist mein Herz verödet worden, die Stellen am Herz verbrannt worden, die diese Herzrhythmusstörungen verursachen. Und obwohl die Ärzte dachten, sie waren erfolgreich, hatte ich einen Tag später 8 Schocks bekommen von meinem Defibrillator. Und damit war klar, diese OP, die eigentlich so meine letzte Option war, die macht es nur noch schlechter als besser. Und damit war ich ganz offiziell austherapiert. Also wir hatten jetzt alles probiert, wir haben alles gemacht und getan und trotzdem habe ich immer wieder diese Schocks bekommen oder diese gefährlichen Herzrhythmusstörungen bekommen. Und mit diesem Zeitpunkt war für mich klar, ich kann nicht mehr. Also ich bin jetzt da 5,5 Jahre durchgegangen durch diesen Horror und ich kann einfach nicht mehr kämpfen. Ich habe fast keine Kraft mehr. Und gleichzeitig war aber auch klar, wir können nichts mehr anderes tun. Also es gibt nur noch diese eine letzte Option und die heißt eben Spenderherz.
Ich meine, das ist jetzt das Herz, ne? Ich finde, das ist, ich weiß nicht, ob ich da irgendwelchen romantischen Fantasien unterliege, aber es ist jetzt nicht irgendwie die Hornhaut von einem Auge, eine Niere oder was weiß ich was, was man so verspenden kann. Es ist das Herz. Hast du da Bedenken gehabt oder war dir das alles egal und du hast gesagt, boah, bitte, ich möchte einfach nur so gut wie möglich leben können? Oder hast du gedacht, mein Herz ist dann weg? Also ich meine, das denke ich jetzt so gerade.
Ja, also klar, es ist schon eine Hausnummer, wenn man sagt, okay, das eigene Herz wird rausgenommen und da wird jetzt ein anderes reingebaut. Jetzt mal plakativ gesprochen. Auf der anderen Seite war ich aber auch sauer auf mein Herz. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, es lässt mich im Stich und nur wegen ihm geht es mir so schlecht und muss ich so viel kämpfen und muss ich so viel Schlimmes erleben. Und ich wusste, wir können nicht mehr lang den Weg zusammen gehen. Es geht nicht. Also entweder wir gehen zusammen in Richtung Himmel oder einer von uns beiden geht Richtung Himmel. Und so war für mich schon klar, okay, ich muss Tschüss sagen. Es geht gar nicht anders. Und bin ja unheimlich dankbar, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass man das Herz eines anderen Menschen bekommen kann. Also das Herz eines Menschen, der gehen musste, der gestorben ist, dass dieses Herz noch weiter verpflanzt werden kann und ich jetzt mit diesem Herz noch weiterleben kann.
Das ist unglaublich, ne? Also wenn man alleine die Vorstellung, ich finde das auch von Medizin, also das einmal von dieser romantischen Seite und 5 Minuten später oder 5 Sekunden später bin ich dann bei dieser medizinischen Sache, wo ich sage, das ist unfassbar, dass die Medizin das kann. Dass die das können, dass die einfach ein Herz von jemand anders in einen anderen Menschen einbauen und das macht seinen Job. Das ist wirklich fantastisch. Du musstest ja auf so eine Liste, ne? Oder wie geht das?
Genau, also wenn man für ein Herz in Frage kommt oder es ein Thema wird, dann wird man gelistet. Also muss man erstmal ganz viele Voruntersuchungen machen. Da wird der ganze Körper von A bis Z einmal durchgecheckt und nachgeguckt, ob irgendwelche Erkrankungen gegen eine Transplantation sprechen. Und wenn das gemacht wurde, dann wird ein Antrag gestellt bei Eurotransplant. Eurotransplant ist ein Verbund. Da gehören insgesamt 7 oder 8 Länder dazu, unter anderem eben auch Deutschland. Und innerhalb dieses Verbundes werden die Organe verteilt, sozusagen. Und die entscheiden auch, ob man eben auf so eine Warteliste kommt oder nicht kommt. Und dann gibt es zwei Listen. Es gibt eine T-Liste, das heißt transplantabel, und eine HU-Liste, High Urgency, hochdringlich. Das heißt, wenn man auf diese T-Liste kommt, dann hat man fast keine reellen Chancen, zeitnah ein Herz zu bekommen. Und die hochdringliche Liste, da ist es ganz schwer, drauf zu kommen. Aber wenn man es schafft, da drauf zu kommen, dann muss man im Krankenhaus auf dieses Herz warten. Und dann geht es schneller. Ich sage jetzt ganz bewusst schneller und nicht schnell, weil wir in Deutschland leben und leider hier die Zahlen sehr, sehr schlecht sind. Und im Durchschnitt wartet man 4 bis 6 Monate auf ein Herz im Krankenhaus.
Hast du das, war das bei dir so, warst du dann im Krankenhaus und hast auf dein Herz gewartet, also auf das Herz gewartet?
Ja, oder? Also ich bin tatsächlich auf die hochdringliche Liste gekommen, es hat geklappt, musste dann im Krankenhaus warten, und ich habe aber das große Glück, dass ich eine seltene Blutgruppe habe. Und umso seltener die Blutgruppe, umso weniger lange wartet man im Durchschnitt. Es liegt vor allem daran, dass wundert einen normalerweise, weil sterben ja auch weniger mit dieser Blutgruppe. Aber wenn dann jemand stirbt, dann gibt es eben kaum Anwärter auf diese Organe. Und daher musste ich weniger lange warten. Ich habe insgesamt nur 33 Tage warten müssen.
Dass du so ein Glück gehabt hast.
An so vielen Stellen.
Ja, ich sage ja, das sind die Wunder und die Magie. Ja. Der Zauber, so prisenweise, weißt du, die in deinem Buch spürbar sind. Als du dann, erzähl mir von dem Tag, als man dir sagte, wir haben ein passendes Herz.
Es war Samstag. Samstag noch. Also je nachdem, wie man es rechnet. 12:30 in der Nacht. Also eigentlich war schon der Sonntag. Hab gerade telefoniert noch mit einem Freund, und dann klopft es plötzlich an der Tür, und die Ärztin kam rein. Und ich dachte, sie kommt einfach nur vorbei, weil die EKG ist vielleicht, also wir mussten rund um die Uhr ein EKG an uns tragen, dass irgendwie da vielleicht was verrutscht ist und sie einfach nur sagen möchte, dass das jetzt korrigiert werden muss. Ich hab mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass das jetzt wirklich was Ernstes ist. Und dann kam sie eben rein, und ich habe noch weiter telefoniert, und plötzlich kam sie zu mir ans Bett und grinste dann irgendwie unter ihrer Maske. Ich war ja gerade noch in Corona-Zeiten dort. Und dann habe ich nur einen meiner AirPods aus dem Ohr rausgenommen, das andere habe ich sogar noch drin gelassen gehabt. Und dann meinte sie, Frau Schwab, es geht jetzt los. Ihr neues Herz ist da. Ja. Und dann ging die Achterbahn der Gefühle los. Ich habe es erstmal überhaupt nicht verstanden. Ich so, nee, es kann nicht sein. Also so schnell. Und sie so, doch, sie müssen sich jetzt fertig machen. Ich habe in einem anderen Krankenhaus gewartet, als ich transplantiert worden bin. Das heißt, ich wusste, jetzt kommt gleich dann das Intensivmobil, holt mich ab, bringt mich ins andere Klinikum. Ich musste dann auch schnell zusammenpacken und alles. Also es war dann auch recht hektisch. Ich glaube, in dem Moment alle Emotionen gefühlt, die man fühlen kann. Von riesengroßer Freude. Jetzt geht's los. Jetzt kriege ich endlich die Chance auf ein neues Leben ohne Angst. Zu purer Angst in dem Moment. So, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird mir wirklich mein Herz rausgenommen und es wird da ein anderes reingepflanzt. Zu Trauer. Ich wusste, da ist jetzt gerade jemand gestorben, der mir sein Herz schenkt. Und das ist eine Familie wahrscheinlich, die gerade unheimlich trauert. Ja, und dann noch ein schlechtes Gewissen meiner Zimmernachbarin gegenüber, weil ich schneller war als sie.
Ja. Aber weißt du, diese Emotionen, die du jetzt gerade beschreibst, du hast in diesem Zusammenhang auch einen Brief an dein Herz geschrieben, also an deines, was noch in dir war, und dich quasi bedankt für die Zeit, die ihr zusammen verbracht habt, für diese 28 Jahre waren es dann, glaube ich. Und ich kann das absolut verstehen, weil wir alle das Herz mit sowas Besonderem besetzen. Weil wir immer denken, alle Emotionen, alle Liebe, alles, was wir so, das fließt, das ist im Herz. Und eigentlich hat das Herz eine komplett andere Aufgabe, das pumpt Blut durch unseren Körper. Aber nee, wir tragen alle Herzen, du trägst gerade eins, ich trage gerade auch eins. Das ist so ein Symbol. Das Herz steht eben für Liebe. Hast du darüber nachgedacht in diesem Zusammenhang?
Also ich war schon gespannt, man hört ja auch immer wieder diese Mythen, sage ich jetzt mal, dass man anders ist, wenn man ein Spenderherz hat und dass man vielleicht andere Gefühle hat und so weiter. Ich war schon neugierig, also ob da jetzt was passiert, ob ich jetzt anders bin, ob ich anders denke, ob ich anders fühle. Und trotzdem wusste ich aber, es ist nur in Anführungsstrichen ein Muskel, der da drin sitzt. Ja, und von daher, man hat so viele Gedanken in dieser ganzen Wartezeit und am Ende fand ich sogar gut, dass ich diese 33 Tage hatte, weil man ganz viel Zeit hat zum Vorbereiten, also zum sich Gedanken machen, zum auch abschließen mit dem alten Herzen und sich bereit machen für das Neue und alles. Dass da viele Gedanken in einem herrschen.
Bist du in der Zeit psychologisch betreut worden? Gab es da jemand, der deiner Seele geholfen hat, diesen Schritt zu gehen?
Theoretisch einmal die Woche. Allerdings, ja, also ich, das war dann eine Psychologin im Wartekrankenhaus, wo ich im 33 Tage war und oder 32 Tage war und da haben wir es, glaube ich, gerade so geschafft, dass ich ihr mal meine Geschichte erzähle. Weil die sind ja dann auch immer nur so eine Dreiviertelstunde da und dann, ja, bis ich mal meine Geschichte erzählt habe, da ist schon mal ein oder zwei Sitzungen rum, da haben wir noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Von daher muss ich sagen, war es eher weniger psychologische Betreuung zu der Zeit. Und ich habe versucht, mir selber irgendwie gut zuzusprechen und Mut zuzusprechen und ja, Dinge zu finden, die mir Halt geben.
Als du dann das erste Mal mit deinem neuen Herzen wach wurdest und das bewusst war für dich, dass das jetzt hier ein Neuanfang ist und dass ein anderes Herz in dir schlägt. Vielleicht denkst du jetzt, die Straten spinnt, aber hat sich das anders angefühlt?
Also ja, es hat sich anders gefühlt und zwar anders.
Gesünder.
Nee, überhaupt nicht. Ich dachte ja, Mensch, da wachst du auf und dann fühlst du dich gleich viel besser, weil du hast ja ein gesundes Herz in dir drin. Ja, Pustekuchen. Ich habe mich so schrecklich gefühlt am Anfang. Ich hatte solche Schmerzen. Ich hatte 6 Kilo Wasser in mir durch die Herz-Lungen-Maschine, die während der Transplantation eben an mir dran war. Und da braucht man einfach viel, viel Wasser und es lagert sich dann im Gewebe ab. Mir war übel. Ich habe doppelt gesehen von den Medikamenten. Ich habe mich anders gefühlt, ja, aber ganz und gar nicht so, wie ich das ursprünglich dachte. Und zwar wirklich mies in den ersten Tagen.
Wie lange hat das gedauert, bis es besser wurde?
Ja, ich würde schon sagen, so eine knappe Woche hat schon gebraucht, bis ich, ja, bis das Schlimmste, sage ich jetzt mal, vorbei war, bis dann auch, ich hatte insgesamt, glaube ich, 9 Schläuche und Kabel in mir drin, bis die dann eben peu à peu gezogen worden sind und ja, ich wirklich Zeit hatte zu begreifen, was passiert denn oder was ist denn da eigentlich passiert und ja, da ist jetzt was Neues in mir und was anders war, war schon, dass es deutlich langsamer geschlagen hat als mein altes Herz. Und deutlich regelmäßiger. Mhm. Also plötzlich hatte ich wieder einen ganz normalen Puls und ich lag oft nachts da, weil ich nicht schlafen konnte und habe dann dieses EKG mir angeguckt, was da so rechts neben mir stand oder links neben mir stand und habe einfach nur diesem EKG zugeguckt, wie es einfach ganz regelmäßig ja, anzeigt. Und das war schon ja, sehr ergreifend, muss ich sagen.
Hast du das gut annehmen können, das Herz? Ich meine jetzt rein körperlich, gab es irgendwelche Abstoßungsreaktionen? Das ist ja auch das, was man denkt, oh, wenn das dann auch dann klappt. War das bei dir unproblematisch?
Ja, ich muss sagen, da bin ich ein echtes Glückskind. Ich hatte keinerlei Probleme nach der Transplantation. Also das Einzige, es hat 3 Tage gedauert, bis ich wieder nach der Transplantation wach wurde. Das hatte aber eher den Grund, dass das neue Herz ein Ticken größer war als das alte. Und ja, man mich noch nicht wecken konnte eben für 3 Tage, bis alles auch abgeschwollen war und so. Aber danach lief das wie aus dem Bilderbuch. Also es ging wirklich peu à peu dann weiter. Ich hatte keine Abstoßungsreaktion, Gott sei Dank, und konnte mich dann Stück für Stück wieder zurück ins Leben kämpfen.
Lass uns mal über den Spender sprechen. Weißt du irgendetwas, oder das darf man in Deutschland nicht, ne? Man darf, glaube ich, nichts erfahren über denjenigen, der das Herz spendet, ne?
Ja, also in Deutschland ist es tatsächlich verboten, dass man irgendwelche Informationen bekommt. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, dass man einen anonymen Dankesbrief schreibt an die Familie. Also man darf nicht reinschreiben, wie man heißt oder wo man transplantiert worden ist, aber man darf schon so ein bisschen seine Geschichte erzählen und ja, sich bedanken etc. Und dieser Brief, den gibt man dann in der Klinik ab. Die Klinik gibt den weiter an die Deutsche Stiftung Organtransplantation, die für die ganze Organisation innerhalb Deutschlands zuständig ist im Rahmen der Transplantation. Und die geben das dann an die Familie weiter, wenn die das möchten. Und genauso kann es dann auch wieder andersrum laufen. Also die Familie kann mir auch schreiben, anonym, und dann geht der Weg wieder zurück. Und den Brief.
Aber ihr dürft euch nicht, also selbst wenn beide wollten, dürft ihr nicht, oder?
Nein.
Aber verstehe ich nicht. Weil das. Ich verstehe viel bei dem ganzen Organtransplantationsdingen nicht, stelle ich gerade fest.
Ja.
Aber das also ist.
Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wenn beide Seiten sagen, wir wollen, warum es dann trotzdem nicht erlaubt wird. Damit tue ich mir ehrlich gesagt auch sehr schwer. Dass es am Anfang anonym ist, finde ich vollkommen.
Verstehe ich auch. Ja.
Ich glaube schon, das ist eine ganz extreme Situation und keiner weiß, wie er reagiert, auch auf so einen ersten Brief und auf alles Weitere. Und von daher ist es, glaube ich, schon richtig, dass das am Anfang auf jeden Fall anonym ist. Es wäre nur schön, wenn wirklich beide Seiten sagen, wir wollen, dass es dann ermöglicht werden würde.
Aber du weißt noch nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau war oder... wenn es größer war, würde ich jetzt mal vermuten, es war ein männlicher Spender. Aber
das war meine Vermutung tatsächlich.
Aber du weißt gar nichts, du weißt nicht, wie dieser Mensch gelebt hat, du weißt nicht, du weißt nichts.
Doch, ich weiß was. Ich habe meinen Dankesbrief ein Dreivierteljahr nach der Transplantation verschickt und ich habe tatsächlich damals eine Antwort bekommen. Und daher weiß ich zumindest, dass ich ein Frauenherz bekommen habe.
Okay.
Und sie mir, glaube ich, sehr, sehr ähnlich war.
Wie schön.
Ja.
Oh, jetzt habe ich aber ganz schlimm Gänsehaut gerade. Wenn du ihr etwas sagen würdest, ne? Also wenn du ihr das was sagen könntest, da hast du bestimmt schon oft drüber nachgedacht, was würdest du sagen? Was würdest du ihr sagen?
Ja, da habe ich schon oft drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe sogar ein Kapitel darüber geschrieben. es ist so schwierig, dem gerecht zu werden. Also diesem riesengroßen Geschenk, was man da bekommen hat, diese ganze Zeit, die man da geschenkt bekommen hat, dass man dafür richtig Danke sagen kann. Also ich weiß gar nicht, ich finde, es gibt gar kein so großes Danke, wie das dem irgendwie gerecht wird. Aber ich sehe es oft in meinen Gedanken und ich glaube, ich spreche auch oft mit ihr so in Gedanken und sage ihr, glaube ich, auch immer wieder, dass egal, was ich erlebe das für mich, aber auch für sie. Also egal, welcher schöne Moment gerade da ist, egal, was ich gerade, wo ich hinreise oder was ich sehe, sie ist immer dabei. Und alles, was ich erlebe, erlebe ich auch für sie. Und ich versuche, ihr oder ihrem Herz zumindest so viel Leben wie möglich zu geben, damit ihr Herz zumindest noch ein Stück weit dieses Leben eben in tiefsten oder in vollen Zügen genießen kann.
Aber wie schön das eigentlich ist, Tamara. Das ist auch so ein absolutes Argument für Organspenden, finde ich. Weil ein Teil lebt ja weiter. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Herz in dir oder in wem auch immer weiterleben würde und genau dieses Versprechen mir gegeben wird, dann finde ich das einen wundervollen Gedanken. Und so schlimm der Verlust eines Menschen ist, weißt du, wir machen uns alle Gedanken über Kremationen und Beerdigungen und was weiß ich. Ich finde diesen Gedanken viel schrecklicher. Aber den Gedanken, dass ein Teil einfach weitermacht, wenn er gesund ist und einem anderen Leben schenkt und Zeit, der ist doch das Schönste, was es geben kann. Ich verstehe nicht, also ich, das muss man sich mal vorstellen, 8.500 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 8.500 Menschen, denen Zeit geschenkt werden könnte, wenn wir uns mehr dafür öffnen würden. Ja. Das finde ich einfach enorm. Und wenn man sich dann Menschen anguckt, so wie du jemand bist, der noch so viel Leben zu leben hat, dann finde ich es nicht selbstverständlicher, als Organspender zu sein. Aber
ja, ich glaube, da herrschen leider noch viele Mythen und Ängste in dem Bezug. Also so gerade dieses Thema, das ist so ein Hauptmythos, ich werde schneller aufgegeben, wenn ich einen Organspendeausweis habe und einen Unfall habe beispielsweise. Mhm. Aber das sind so Dinge, ich glaube, wir müssen noch mehr darüber sprechen, über diese Themen, weil es sind absolut unbegründete Ängste. Wenn ich an einer Unfallstelle versterbe, dann komme ich zum Beispiel überhaupt gar nicht als Organspender in Betracht. Dann bin ich raus. Ich muss noch lebend in ein Krankenhaus kommen und mehrere Tage, wenn sich da der irreversible Hirntod einstellt im Krankenhaus, erst dann komme ich als Organspender in Betracht. Und das ist so ein langes Prozedere. Da braucht man keine Angst haben, dass man im Unfall zum Beispiel schneller aufgegeben wird oder dass solche Entscheidungen hoppla hopp entschieden werden, sondern es wird alles fein säuberlich nach vielen Kriterien entschieden und gemacht. Gerade in Deutschland muss man sich bei dem Thema Missbrauch überhaupt keine Gedanken machen, weil es einfach so sehr reguliert ist.
Was ich im Ansatz, und ich betone da im Ansatz, ein bisschen verstehen kann, ist das Argument des Sterbeprozesses. Also es gibt viele Menschen, die sagen, in dem Prozess, das ist wie eine Geburt und eventuell wird dieser Prozess verändert, wenn ich ein Organspender bin. Ne? Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann sein, aber ich glaube, dass die Seele, wenn wir schon so spirituell sprechen, dann auch in der Lage ist zu sagen, okay, ich gebe jetzt kurz ein bisschen Gas, weil, da wartet jemand auf einen Teil des Körpers, den ich gerade verlasse. Und das ist ein Argument, dem kann ich ein wenig folgen, aber auch nur ein bisschen. Was sehr befürwortet wird, ist eben diese Widerspruchslösung, die es da gerade gibt. Also, dass man quasi widersprechen muss, wenn man kein Organspender sein möchte. Also, dass man mit sich rumtragen muss, ich möchte ausdrücklich kein Organspender sein. Wie stehst du dazu? Das würde ja auf einen Schlag viele Probleme lösen, weil viel mehr Organe gespendet werden könnten.
Vielleicht noch kurz zu dem, was du davor gesagt hast. Also ich glaube, meiner Seele wird es besser gehen, wenn sie wüsste, dass sie noch was Gutes getan hat hier auf dieser Welt, bevor sie gegangen ist. Also was diesen Sterbeprozess angeht, ich persönlich, also mir ist das wurscht, weil ich bin danach eh tot.
Ja, aber du warst ja nah dran. Also ich meine, das hört sich jetzt doof an, aber wenn irgendeiner von uns hier Nahtoderfahrungen hatte, dann war es das ja du. Und ich kenne viele Menschen, die das hatten. Ganz berühmt Margarete Schreinemakers, die ehemalige Fernsehmoderatorin, die einen Herzstillstand hatte und gesagt hat, ich erinnere mich da sehr, sehr gut dran, es war, als hätte jemand den Stecker gezogen. Es war einfach aus. Mhm. Und du hast recht, ich würde auch lieber noch was Gutes tun, bevor ich ginge. Aber es gibt Menschen, das sind übrigens gar nicht so viele, das ist sowas, ich sage, das ist was Glaubenstechnisches, das muss jeder mit sich klären, ne? Also jeder
entscheiden, wie er sich damit, mit was er sich wohler fühlt. Also das wollte ich einfach gar nicht damit sagen, dass es nervig ist, so zu denken, sondern ich persönlich, also mein Gefühl ist, ich glaube, ich wäre, oder meine Seele wäre glücklicher, wenn sie noch jemandem helfen könnte, als dass sie den Sterbeprozess in voller Länge genießen kann.
Ja, nein, das ist nicht körperlich gemeint, sondern die meinen,
meinst.
Weißt du, die meinen diese Stufen, die du erklimmst dann, also während du gehst, dass du dich weiter von deinem Körper entfernst und noch weiter und noch weiter und dass es eventuell dann abgekürzt oder verändert würde. Ich will das jetzt auch gar nicht so weit ausdehnen.
Ja, war vollkommen in Ordnung. Es war ja auch meine persönliche Ansicht dessen, wie es für mich wäre. Mhm. Aber natürlich hat jeder da sein anderes Gefühl und eine andere Meinung dazu. Zur Widerspruchslösung, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das endlich mal tun. Alleine schon, weil wir das einzige Land sind, was es nicht macht im Eurotransplantverbund. Das heißt, alle anderen Länder und fast alle anderen europäischen Länder sogar haben diese Widerspruchslösung und wir sind eine der wenigen, die noch eben diese Zustimmungslösung haben. Mhm. Also ich muss aktiv Ja sagen und nicht aktiv Nein sagen. Daher haben wir auch unglaublich schlechte Organspendezahlen. Also wir sind, glaube ich, in der europäischen Liste auf dem vorvorletzten Platz. Mhm. Richtig schlecht. Und das ist sicherlich mit ein Grund, dass wir eben diese Zustimmungslösung haben. Und von daher fände ich es nur fair, weil wir auch Organe aus dem Ausland beziehen, weil wir zu wenig haben, dass wir auch die gleichen Regeln haben für die Organspende wie eben in den anderen Ländern und wir da gleich ziehen. Und gleichzeitig finde ich, ist es auch vollkommen okay, dass wir damit ein Stück weit auch den Druck machen, dass Menschen sich konkret mit diesem Thema einmal auseinandersetzen und für sich einfach kurz reflektieren, ist das okay oder sage ich lieber nein?
Weißt du, ich finde, man muss sich da immer hinterfragen, wenn einem selber was passieren würde oder den Kindern oder dem Mann, würde man dann gerne ein Spenderorgan nehmen? Und wenn man das mit Ja beantwortet, wenn man sagt, ich habe ein Kind, meine Tochter ist 12 und ich stelle mir jetzt vor, die hätte irgendwas. Ich würde alles dafür tun wollen, um ihr zu helfen. Wenn aber meine Organe, ich rede jetzt mal von Nieren zum Beispiel, damit kannst du ja noch mit einer überleben, nicht in Frage kommen, würde ich eine von einem anderen Menschen nehmen. Und wenn ich das mit Ja beantworte, dann finde ich, muss ich auch einen Organspendeausweis mit mir herumtragen.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Weil das ist einfach nur, das ist Karma für dich. Also das ist dann einfach nur fair zu sagen.
Es ist ja auch ein Stück weit Fairness. Also es gibt sogar Länder, Singapur zum Beispiel, die haben es so geregelt, dass wenn ich nicht bereit bin, einen Organspendeausweis zu haben, dass ich dann auch im Fall der Fälle kein Organ bekomme.
Müsste man mal drüber nachdenken, aber so schlecht finde ich den Ansatz jetzt nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also wirklich nicht, weil das ist das, gut. Das ist ein weites Feld und am Ende des Tages muss es jeder für sich entscheiden und mit seinem Gewissen vereinbaren und mit sich im Reinen sein, was das betrifft. Ich würde gerne nochmal zu dir kommen, Tamara. Was hast du jetzt noch alles vor mit deinem Herz und dir im Leben?
Viel habe ich noch vor. Also ich hatte mir ja damals im Krankenhaus schon eine Bucketlist geschrieben, sowas möchte ich noch erleben in meinem neuen Leben. Und ein Punkt war zum Beispiel, dass ich gerne nach Südafrika reisen würde, gerne mal dieses Land entdecken würde. Wenn alles gut läuft, klappt das im Februar.
Super.
Ich wollte einmal Wakeboarden ausprobieren und Kitesurfen ausprobieren. Das steht auch noch auf der Bucketliste. So viele Dinge entdecken einfach im Leben. Unser Leben bietet so viel und überall mal ein bisschen reinschnuppern und Neues erleben, neue Erfahrungen machen, das steht ganz oben. Und dann natürlich vielleicht doch irgendwann mal eine Familie zu haben, einen Partner an der Seite und einfach glücklich zu sein. Einfach ein normales Leben zu führen.
Weißt du, was ich so toll an dir finde, dass du trotz all dieser Schwere, die du erlebt hast, wie ich anfangs schon sagte, diese Leichtigkeit nicht verloren hast und dass du dankbar bist für das, was passiert ist, dass du das nicht vergisst, dass du das mit dir trägst und den schönsten Satz finde ich einfach auch, dass du sagst, ich rede manchmal mit ihr und sage ihr, was wir noch alles erleben werden oder was wir tun und das finde ich, das ist eine so schöne Vorstellung, dass du das machst, ja, das bewundere ich zutiefst und bin dir sehr, sehr dankbar für dieses tolle Gespräch hier heute.
Gerne.
Und hoffe sehr, dass wir damit anregen könnten, den ein oder anderen Organspenderausweis auszufüllen und bei sich zu tragen. Denn wenn Menschen wie du ein Organ bekommen, also alle Menschen, aber jetzt bei dir sehe ich so deutlich, es wäre mir eine Ehre, sag ich mal so. Nein, das muss man ja auch mal so sagen, dass es Menschen gibt, die ihr Leben verloren hätten, wenn es diese Frau nicht gegeben hätte, die gesagt hat, ja, ich möchte, dass meine Organe zur Verfügung stehen. Dann wärst du vielleicht heute schon nicht mehr da.
Das wäre sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert, wenn es das nicht gäbe.
Umso schöner, dass du es bist.
Absolut.
Und umso schöner, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich danke dir sehr dafür.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.